Herzlich willkommen zurück zur 26. Folge des Hörbuch-Podcasts. Ich freue mich wieder über alle, die ihren Weg hierher gefunden haben und die nächste halbe Stunde oder so mit mir verbringen wollen. Genau, wir hören heute die Kapitel 53 und 54 aus meinem Buch Immuna X. Und das Lied der Woche ist Battlefield von Svrzina. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber wie immer schreibe ich das Lied natürlich auch in die Shownotes. Da könnt ihr gern reinschauen, wenn ihr euch das anhören wollt. Genau, und dann würde ich jetzt an dieser Stelle auch anfangen vorzulesen und sagen bis gleich. Kapitel 53. Drea verbringt die Nacht damit, bei Michael zu sitzen und ihn anzuschauen. Nico und Hilda ziehen sich recht bald zu Gesprächen zurück und auch die Heiler lassen sie, als seine Wunden versorgt und verwunden sind, allein. Blasses Mondlicht scheint durchs Fenster, die Haut ihres Bruders ist gräulich bleich. Wie viel Blut er wohl verloren hat? Hilda hat sich nicht davon überzeugen lassen, dass sie Ayla Winters nicht getroffen haben können. Und Nico besteht auf seiner Zeugenidee. Drea wird nicht drumherum kommen, im Prozess auszusagen. Was macht sie nun, wenn sie am Ende einer Frau gegenübersteht, die nicht ihre Mutter ist? Wenn sie mit einer einfachen Lüge aber ihren Bruder retten könnte und ihren gesamten Clan? Würde sie es tun? Obwohl das für diese Frau den Ruin, wahrscheinlich sogar den Tod bedeuten würde? Wie genau es jetzt weitergehen wird, wann und wo ein Prozess stattfindet, steht noch nicht fest. Der einzige Grund, warum Hilda mit dem verletzten Michael überhaupt durch den Wald zurückgeritten ist, ist der, dass die Heiler der Tanriti sich geweigert haben, ihn medizinisch zu behandeln. Es war schwierig, den Leiter des Außenlagers davon zu überzeugen, sie gehen zu lassen, aber schließlich haben sie sich geeinigt, über Boten in Kontakt zu bleiben, um so bald wie möglich einen Termin für einen Prozess zu vereinbaren. Gegen 2 Uhr beginnt Michael vor sich hin zu murmeln und unterbricht Dreas Grübeleien. Richtige Worte sind es nicht, nur unruhiges Gebrabbel. »Schh«, macht sie mehrmals und streicht ihm über die Stirn, die ihr inzwischen nicht mehr kalt, sondern bedrohlich warm erscheint. »Schlaf weiter, Michael. Du musst wieder zu Kräften kommen.« Um 3 kann sie die Augen selbst kaum noch offen halten. Die letzte Nacht schon hat sie viel zu wenig geschlafen. Irgendwann rollt sie sich also auf dem Boden neben dem Krankenbett zusammen und erstaunlich schnell dämmert sie weg. Ein vertrautes Bild entsteht in ihrem Kopf. Eine Analoguhr, ein weißes Ziffernblatt, schwarze Zahlen, Stunden, Minuten und Sekundenzeiger. Sie kann das Uhrwerk dahinter nicht sehen, aber sie kann hören, wie es arbeitet. Zahnräder greifen ineinander, Metall trifft auf Metall, schnelles, mechanisches Klicken, Geräusche, die ihr ganz und gar fremd vorkommen. Es ist 1:15, irgendetwas stimmt nicht. Dann, plötzlich, wird alles dunkel, sie verliert ihr Augenlicht, kann nichts mehr sehen. Irgendwo in der Ferne sind da 2 Stimmen. »Ich flehe dich an, wir stehen doch auf derselben Seite.« »Es tut mir leid. Diese Sache ist zu groß, du weißt, welcher Tag heute ist. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was sie ist. Dafür haben wir keine Beweise, wir könnten uns irren, wir könnten die Zeichen falsch gedeutet haben.« »Nichts haben wir falsch gedeutet. Du hast nur Angst, sie zu verlieren. Ich verstehe das, das ist schließlich, was uns verbindet. Aber was hier heute passiert ist, geheim zu halten, das geht zu weit. Das kann ich nicht tun, nicht einmal für dich.« »Drea?« keucht jemand und reicht sie aus ihrem Traum. Sie blinzelt, versucht sich aufzurichten, ihre Muskeln verspannt vom Liegen auf dem harten Boden. Draußen vor dem Fenster ist es noch immer dunkel. Michael ist aufgewacht, bewegt sich unruhig im Bett neben ihr, soweit seine Fesseln das zulassen. »Drea«, flüstert er wieder, und sie lehnt sich über ihn. Erleichtert seufzt er. »Ich wusste, dass du hier bist. Ich konnte es spüren.« Im schwachen Licht ist es schwer zu erkennen, doch sie meint, einen fiebrigen Glanz in seinen nur halb geöffneten Augen zu erkennen, als wäre er nicht ganz bei sich. Zu ihrer Überraschung spürt sie, wie sie ein plötzlicher Ärger erfasst. »Sag mal, bist du eigentlich vollkommen bescheuert?« faucht sie ihn an. »Irgendeine wildfremde Frau anzugreifen? Hat dir irgendwer das Gehirn gegrillt oder was?« Michael runzelt die Stirn, als habe er Probleme, sich zu erinnern. Er schaut sich um und versucht, sich aufzusetzen, sackt aber sofort wieder stöhnend in sich zusammen und hebt die Hand, offenbar um seinen schmerzenden Oberkörper zu betasten. Doch da er immer noch gefesselt ist, kommt er nicht weit. Wo sind wir? Nuschelt er. Was ist passiert? Wir sind im Lager der Heiler, du verdammter Idiot, schreit sie ihn an. Du kannst von Glück reden, dass du überhaupt noch am Leben bist. Hast du irgendeine Ahnung, was du angerichtet hast? Erkenntnis zieht über sein Gesicht und er wirkt sofort etwas wacher. Oh, flüstert er. Ich erinnere mich. Kurz grübelt er nach, dann sagt er leise. Ich hab sie gesehen, Drea. Panio, sie ist hier draußen. Ach, so ein Quatsch, faucht sie. Das hast du dir doch nur eingebildet, das war der Schock. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie sie aussieht? Er will ihr widersprechen, doch sie lässt ihn nicht zu Wort kommen. Sie werden dich vielleicht umbringen, Michael. Und wenn wir Pech haben, hast du mit der Sache nicht nur dich selbst zerstört, sondern den ganzen Clan. Eure Mission könnte scheitern und wir werden alle sterben. Sobald der letzte Satz raus ist, möchte sie ihn zurückholen. Schließlich hat sie Hilda versprochen, niemanden zu verraten, was sie über ihre Mission weiß. Aber Michael scheint ihre Bemerkung gar nicht richtig verstanden zu haben. Er schüttelt den Kopf und hat dabei wieder Probleme, die Augen offen zu halten. Ich weiß, ich hätte das nicht tun dürfen, aber sie hat es verdient. Fassungslos betrachtet Rhea ihn. In seinen halb entglittenen Zügen liegt eine Ernsthaftigkeit, die ihr richtig Angst macht. Michael, Panio ist in der Enklave. Sie ist Richterin und Mitglied des Stadtrates, keine verdammte Tanriti. Wir werden sie nie wiedersehen. Die Lider ihres Bruders flattern und fallen dann ganz zu. Du irrst dich, nuschelt er noch. Sie war es wirklich. Dann ist er wieder eingeschlafen. Und kaum, dass sie ihn da sieht, so friedlich und wehrlos im Schlaf versunken, verraucht all ihre Wut und die Sorge zieht zurück in ihre Magenkuhle, nagend wie besonders hartnäckiger Hunger. Was sie vor ein paar Minuten noch geträumt hat, hat sie schon wieder fast vergessen. Auch über der Enklave liegt die Nacht. Samtweich hat sie sie eingeschlossen. Ein Wolkenteppich hängt unter den Sternen, verschluckt all ihr Licht und Nebelschwaden wabern über dem Fluss. In der Dunkelheit drehen Wächter ihre Runden auf der Mauer, ein paar mehr als sonst, denn der Winter naht. Aufmerksam richten sie ihre Blicke in die Ferne, ignorieren die Anflüge von Kälte, die unter ihre Uniformen dringen, und blinzeln den Schlaf aus ihren Augen. Niemand spricht. Gegen 4 Uhr zerreißen Schüsse die Stille, ein paar Wimpus haben sich in Sichtweite gewagt. Ansonsten ist alles ruhig. Nichts deutet darauf hin, dass irgendwo in den dunklen Häusern oder unter der Erde eine Handvoll Menschen wach liegt, gequält von den eigenen Gedanken. Wie die Sekunden an ihnen vorbeiziehen, sich in Minuten verwandeln und schließlich Stunden sind. Da sind so viele Probleme, die nicht bewältigbar scheinen. 3 dieser Personen kennen wir inzwischen sehr gut. Ein Kräuterbauer, eine angehende Medizinerin und ein junger Wächter mit schmerzendem Herzen. Sie alle bereiten sich vor auf ihren großen Tag, den Tag, der alles verändern wird. Die 4. Person jedoch wirft Rätsel auf. Es ist ein junges Mädchen in zerschlissenem Schlafanzug, das aschblonde Haar offen und fein säuberlich gekämmt. Sie sitzt am Fenster ihres kleinen Zimmers, schaut hinaus in die Nacht, die überdurchschnittlich hübschen Züge glatt und beherrscht, als wären die brodelnden Sorgen dahinter gar nicht existent. Doch der Eindruck täuscht. Dieses Mädchen hat früh in ihrem Leben gelernt, jede Emotion aus ihrem Gesicht zu verbannen. Emotionen sind gefährlich. Sie sind Zeugen von Schwäche, Zeugen von fehlender Perfektion. Es ist unklug, auch nur einen kurzen Moment nicht perfekt zu sein. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Heute Nacht ist es Wut, die dem Mädchen den Schlaf raubt. Sie ist wütend, weil sie die Lösung kennt, die Lösung für alle Probleme dieser verdammten letzten Wochen. Aber niemand will ihr zuhören, niemand nimmt sie ernst. Du bist zu jung, hat man ihr gesagt. Du musst erst noch lernen, wie diese Welt funktioniert. Keine besonders schlüssige Argumentation, findet sie. Wie viele Jahre auf der Welt braucht es schon, um zu begreifen, dass ein Mund nicht mehr sprechen kann, wenn das zugehörige Herz nicht schlägt? Tief in ihrem Innern jedoch weiß sie, dass es nie wirklich um ihr Alter ging. Und das macht sie nun noch wütender. Noch immer hat man ihr nicht verziehen. Hätte sie diesen verdammten Brief nur ein paar Stunden früher geöffnet, so viele Dinge wären vermeidbar gewesen. Sie versucht nicht länger darüber nachzudenken. Die Vergangenheit kann sie nicht mehr ändern. Mit der Zukunft sieht es anders aus. Vielleicht kann sie alles zum Besseren wenden. Sie muss nur beweisen, dass sie diesmal richtig liegt. Es bedeutet natürlich ein gewisses Risiko. Aber sollte alles gut gehen, wird man ihr endlich verzeihen. Im Prinzip ist es gar nicht so schwer, denkt sie. Sie hat schon vorher Leben genommen, das haben sie alle. Sie kann es wieder tun. Und eigentlich ist auch nur Simmons wirklich ein Problem. Ihr Alter ist, was sie gefährlich macht. Ist die Justiz schnell genug, werden die anderen bald nicht mehr leben. Doch im Gefängnis wird dann eine tickende Zeitbombe sitzen. Und dort wird es fast unmöglich, an sie heranzukommen. Deshalb, so beschließt das Mädchen, muss sie handeln. Auch wenn sie keine Erlaubnis dazu hat. Am Ende wird sie verstehen, warum es die einzige Lösung war. Und dann wird endlich alles wieder gut. Nachdem sie diesen Entschluss gefasst hat, wird sie deutlich ruhiger. Sie steht auf vom Fenster, tappt auf leisen Sohlen zu ihrem Bett hinüber und bedeckt ihren Körper mit einer klumpigen Decke. Kurz darauf ist sie eingeschlafen. Zurück im Wald, fern von den Problemen dieses Mädchens, spricht Nico beim Frühstück am Morgen an, was Michael getan hat. Er erklärt, dass eventuell ein heiliges Gesetz gebrochen wurde, das aber noch zur Debatte steht. In den nächsten Tagen sei mit einem Boten der Tenriti zu rechnen, aber niemand solle sich Sorgen machen. Was wirklich auf dem Spiel steht, behält er für sich. Trotzdem sorgt die Nachricht für Unruhe. Michael hat nun bisher für einen guten Mann gehalten. Wie Drea neuerdings weiß, hat er sich das Vertrauen der Kanrota hart erkämpft. Dass er sie so verraten konnte, ist eine große Enttäuschung. Vereinzelt spürt Drea sogar auf sich selbst düstere Blicke gerichtet, als wäre sie schuld am Verhalten ihres Bruders. Und leider ist das gar nicht einmal so falsch. Nach dem Essen legt sie sich für 2 Stunden schlafen. Die Nacht war einfach wieder mal zu kurz. Danach ist sie für die Wache eingeteilt. Diesmal hat Nate sie am Tor stationiert, in untergeordneter Rolle. Sie soll sich von erfahreneren Kriegern zeigen lassen, wie mit Besuchern aller Art umgegangen wird. Der Himmel ist fast wolkenlos und die Luft angenehm warm, als würde der Sommer sich noch ein letztes Mal aufbäumen, bevor er endlich vor der Kälte kapitulieren muss. Vielleicht lassen die Stürme ja doch noch auf sich warten. 2 junge Männer stehen mit ihr am Tor. Beide müssen ungefähr in Michaels Alter sein. Drea kennt sie vom Sehen, wie inzwischen fast jeden Kanrota. Es ist eigentlich ganz einfach, erklärt der eine von ihnen knapp. Der andere schaut konzentriert in den Wald hinaus, einen Bogen in der Hand, den Pfeil schon eingelegt. Clanmitglieder dürfen kommen und gehen, wann sie wollen. Sollte jemand allerdings Wunden haben, die nach Bissen aussehen oder sich seltsam verhalten, warte lieber, bevor du die Person reinlässt. Du weißt schon, falls der Feind sie erwischt hat. So verhinderst du, dass sie den Fluch ins Lager bringen. Klar soweit? Ja. Wenn jemand Fremdes um Einlass bittet, wird es ein wenig kniffliger. Aber grundsätzlich musst du vor allem darauf achten, ob er oder sie sich angekündigt hat. Angekündigt? Der Mann nickt. Jeder Clan hat da so seine eigene Methode, aber die meisten machen es über Schall, so wie wir. Laute Blasinstrumente sind sehr beliebt. Allein am Klang kann man die Volkszugehörigkeit der Besucher erkennen. Ungläubig schaut Drea ihn an. Also muss ich, wenn ich ein fremdes Territorium betreten will, nur einmal in mein Horn tuten und ich habe freie Bahn? Ihr Gegenüber gerät ins Schmunzeln. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es könnte zum Beispiel sein, dass man dich nicht gehört hat. Manche Territorien sind verdammt groß und unsere Signaltrompeten haben eine Reichweite von allerhöchstens 15 Kilometern. Und das nur unter idealen Bedingungen. Also muss man immer wieder ein Signal rausschicken, auch im fremden Gebiet. Wichtig ist, wenn hier jemand aus einem anderen Clan auftaucht, ohne sich vorher angekündigt zu haben, ist das sehr verdächtig. Dann solltest du unverzüglich den Regenten informieren. Er entscheidet, was mit der Person geschieht. Drea nickt. Macht Sinn. Hat die Person sich angekündigt, sind die Regeln klar festgelegt. Gab es aus dem Regententurm eine Antwort, ist sie unerwünscht. Dann musst du sie gefangen nehmen oder töten. Gab es keine Antwort, lässt du sie herein, lässt sie aber auch sofort zum Regenten bringen. Er zuckt mit den Schultern. Ja, und das ist auch schon das Wichtigste. Okay, macht Drea, das ist ja gar nicht so schwer. Und genau in diesem Moment ertönt, gerade so zu vernehmen, über das Rascheln der Blätter, ein klarer, heller Ton. Ein Signalhorn in weiter Ferne. fast als wolle es einmal in der Praxis demonstrieren, was ihr gerade erklärt wurde. Die beiden Krieger wechseln einen Blick. Dann sagt der, der sie eingewiesen hat, leise: Tanriti. Drea läuft es kalt den Rücken hinunter. Das wird der Bote sein. Eigentlich hat sie sich etwas mehr Zeit erhofft. Und was machen wir jetzt? Flüstert sie. Genau, was ich gesagt habe. Drea versucht, sich selbst Mut zuzusprechen. Schließlich ist es eben auch nur ein Bote. Für den endgültigen Prozess muss erst noch ein Datum ausgemacht werden. Aber bevor sie diesen Gedanken zu Ende gedacht hat, ertönt ein zweites Signal aus dem Wald, ganz klar und deutlich dieses Mal. Und sie kann es hören, sie kann es sehen in den entsetzten Gesichtern ihrer Mitwachen. Ein einzelnes Horn kann ein solches Geräusch nicht erzeugen. Es müssen mindestens 100 sein. Kapitel 54. Zwei Wachen stehen vor dem Thronsaal und mustern Drea misstrauisch. Als sie ihnen erklärt, warum sie hier ist, treten sie jedoch beiseite und lassen sie hinein. Hinter der Flügeltür herrscht reges Treiben. Die vier Offiziere sind da, gemeinsam mit ein paar anderen Kriegern, haben sich vor dem Thron versammelt und scheinen sich mit Nico zu beratschlagen. Tiefe Sorge verschleiert die Züge des Regenten. Nate ist der Erste, der Drea bemerkt. »Du«, ruft er und kommt energischen Schrittes zwischen den Feuerschalen auf sie zu. »Warum bist du nicht auf deinem Posten?« Alle Blicke richten sich auf sie. »Die anderen haben mich geschickt«, beeilt sie sich zu sagen. »Sie fragen nach Befehlen vom Regenten, sie sagen, es seien zu viele Tanriti, als dass sie allein damit umgehen könnten.« Ein paar Sekunden lang funkelt Nate sie an, dann wendet er sich ab. Nico erhebt sich. »Wir wollten gerade Verstärkung zu euch schicken.« Er deutet auf die Krieger, die er um sich versammelt hat. »Ich selbst werde am Tor sein, um unseren Besuch zu empfangen.« »Okay.« Sie zögert kurz, unsicher, was sie jetzt zu tun hat. »Dann sage ich den anderen das einfach so?« »Das wird nicht nötig sein.« Nico kommt zu ihr und legt eine Hand auf die Schulter. »Du siehst erschöpft aus, Drea. Komm ein wenig zur Ruhe und bereite dich vor auf das, was kommt. Erst wenn die Hörner lauter werden, erwarte ich dich am Tor.« Dabei schaut er ihr tief in die Augen. Sein Blick scheint zu sagen, »Du weißt, was auf dem Spiel steht.« Dann verlässt er den Thronsaal. Seine Offiziere und die übrigen Krieger folgen ihm, lassen Drea allein zurück. Schließlich ist nur noch Hilda übrig. Die ganze Zeit über war sie da, hat das Geschehen aus dem Hintergrund beobachtet und kein Wort gesagt. Sie nickt Drea etwas steif zu und geht ebenfalls zur Tür. Dann dreht sie sich zu ihr um und sagt, »Kommst du?« Überrascht schaut Drea sie an. »Wohin?« Hilda hebt die Augenbrauen, als hätte Drea etwas ganz Offensichtliches verpasst. »Irgendwie müssen wir dich doch präsentabel bekommen. Der Königin tritt man nicht alle Tage gegenüber.« Sie führt sie ins Treppenhaus, den altbekannten Weg zu ihrer Wohnung hinauf. Drea ist ein wenig nervös. Sie sind nicht mehr allein gewesen seit... Aber sie hat jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. »Was meintest du damit?« fragt sie, als sie fast oben sind. »Wer ist die Königin? Wir haben doch einen Regenten als Anführer.« Hilda nickt. »So ist es. Und die Tanriti haben eine Regentin. Ihr Name ist Annika. Da die Tanriti das Bündnis der Waldclans anführen und damit Macht über uns alle haben, wird sie oft auch die Königin des Waldes genannt. Sie ist die mächtigste Person in diesem Teil der Welt.« Sie wirft Drea einen ernsten Seitenblick zu. »Du solltest ihr mit größtem Respekt begegnen. Ich weiß, das ist nicht deine Stärke, aber es ist wirklich wichtig. Keine sarkastischen Bemerkungen, kein spöttischer Tonfall, keine Wutausbrüche, egal was passiert. Verstanden?« Drea bekommt ein flaues Gefühl im Magen. Diese Person wird über Michaels Schicksal entscheiden. Sie nickt langsam. »Dann meinst du also, dass sie selbst auf dem Weg hierher ist? Dass es jetzt direkt zum Prozess kommen wird?« Nachdenklich runzelt Hilda die Stirn. »Bei der Menge an Hörnern da draußen? Niemand bewegt aus Spaß hunderte seiner Leute kilometerweit durch den Wald, und das auch noch im September. Wenn du mich fragst, kommt sie, um Recht zu sprechen, und sie kommt mit genügend Kämpfern, um machttechnisch die Oberhand zu behalten.« Sie seufzt. »Dass sie sich überhaupt angekündigt hat, ist reine Höflichkeit. Ihren Truppen haben wir nichts entgegenzusetzen.« Drea schüttelt den Kopf. »Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, Hilda. Was, wenn Jasmine nicht meine Mutter ist? Ich kann Michael nicht verlieren und ich will nicht schuld daran sein, wenn der Handel mit den Tanriti platzt. Aber kann ich lügen? Wer wäre ich, eine Unschuldige zu opfern, damit es uns anderen besser geht? Und verstößt das nicht auch gegen die heiligen Gesetze? Du weißt, wie ich zu dieser Sache denke, antwortet Hilda leise. Jasmin und du, ihr seht euch zu ähnlich. Es wird vollkommen reichen, wenn du die Wahrheit sagst. Wenig später sitzen sie auf dem Sofa, auf dem sie sich das erste Mal geküsst haben. Und obwohl es in Anbetracht der allgemeinen Lage absolut unangebracht ist, kann Drea ihre Gedanken nicht aufhalten. Michael, Jasmin, die Tanriti, all das verschwindet plötzlich, wird verdrängt von ihren Erinnerungen. Dort vermischt sich ihr Atem mit Hildas, trifft Haut auf Haut und Verlangen auf Erfüllung. Nichts auf der Welt kann ihr diese Momente je wieder nehmen. Wo führt das hin? Was sind sie nun füreinander? Sie schaut Hilda an, ihr blasses, kantiges, sommersprossiges Gesicht mit der Narbe und den fesselnden Augen, und erkennt darin das Echo ihrer eigenen Fragen. Hilda wendet sich ab und räuspert sich. Weshalb ich dich hergebracht habe? Sie steht auf und lässt Drea allein, aber nur kurz. Als sie zurückkommt, hat sie eine kleine, steinerne Schüssel voll aus Kohle angerührter Farbe in den Händen und kniet sich vor Drea auf den Boden. Wenn du der Königin gegenübertrittst, darf nichts an dir an das Mädchen von hinter der Mauer erinnern. Du musst eine Kanrota sein, durch und durch, ein Kind des Waldes. Nur so kannst du ihre Sympathie gewinnen. Sie taucht ihre Finger in die Schüssel und lässt sie dann über Dreas Gesicht gleiten. Ihre Bewegungen sind sanft und konzentriert, und sie malt Muster auf ihre Haut. Immer wieder treffen sich ihre Blicke für Bruchteile von Sekunden. Es raubt Drea den Verstand. »Ich bin nicht besonders gut darin«, sagt Hilda leise, als sie fertig ist und ihr Werk begutachtet. »Ich selber habe nie viel auf Kriegsbemalung gegeben. Aber ich denke, es ist in Ordnung. Komm, sieh's dir selbst an.« Vorsichtig nimmt sie sie bei der Hand und führt sie ins Nebenzimmer, wo an der Wand ein zerbrochener Spiegel hängt. Als Drea hineinschaut, erkennt sie sich selbst kaum wieder. Pechschwarze Linien durchziehen ihr Gesicht. Sie scheinen zunächst keiner bestimmten Form zu folgen, aber je länger sie hinschaut, desto mehr Sinn ergeben sie. Ihre Wangenknochen treten stärker hervor, alles wirkt irgendwie kantiger und die dunklen Augenbrauen, die ihr bisher immer viel zu buschig vorgekommen sind, wirken plötzlich auf eine aufregende Weise eigenwillig. Sie sieht gefährlich aus. »Wow«, murmelt sie beeindruckt. »Danke.« Hilda steht direkt hinter ihr und betrachtet sie ebenfalls im Spiegel. »Wir könnten noch etwas mit deinen Haaren machen, aber mir gefällst du.« Drea dreht sich zu ihr um und schaut ihr in die Augen. »Wirklich?« Sie weiß, es ist nicht die richtige Zeit, das zu diskutieren, aber sie kann sich nicht zurückhalten. Jetzt gerade oder allgemein. Und weil sie schon einmal dabei ist, beschließt sie einfach, noch direkter zu sein. War das eine einmalige Sache oder wird es wieder passieren? Und wie so oft lässt sich aus Hildas Gesicht absolut nicht ablesen, was sie denkt oder fühlt. Sie ist ruhig, gefasst, kontrolliert. Sorgsam darauf bedacht, nicht eine Emotion zu viel zu zeigen. Willst du denn, dass es wieder passiert? »Natürlich«, schreit eine kleine Stimme irgendwo in Dreas Innern. »Ich will mich jetzt sofort auf dich stürzen und dich verschlingen.« Aber der vernünftigere Teil ihrer selbst, der Teil, der zumindest ansatzweise versteht, wie man auf sein Herz Acht gibt, sagt, »Das kommt darauf an, was du für mich empfindest.« Daraufhin schaut Hilda sie lange und nachdenklich an. Irgendetwas arbeitet in ihr. Eine kleine Falte gräbt sich in ihre Stirn. Doch als sie gerade zu einer Antwort ansetzt, weht der Wind den Schall von 100 Signalhörnern ins Zimmer. Es ist verdammt laut. Die Tanriti müssen das Lager bald erreicht haben. Drea seufzt. Mieses Timing, was? Hilda nickt, nimmt dann aber Dreas Hand in ihre und lächelt sogar ein bisschen. Wir werden diese Unterhaltung führen, das verspreche ich dir. Wenn all das hier vorbei ist, finden wir die Zeit. Fast der gesamte Clan hat sich am Tor versammelt. Die Signalhörner sind niemandem entgangen. Die Menschenmenge steht dicht gedrängt bis in die Gassen hinein. Aber Hilda muss nur einmal durch die Zähne pfeifen und die Leute treten beiseite, machen Platz und neigen respektvoll ihre Köpfe. Sie nickt Drea zu und gemeinsam gehen sie zum Tor. Ganz vorne bei den Wachen stehen Nico und Nate. Zu ihnen hält jeder ein paar Meter Abstand. Ein menschenleerer Halbkreis hat sich um sie herum gebildet. In diesen Halbkreis treten Hilda und Drea ein. Dann warten sie. Es kann sich nur noch um Minuten handeln, bis die Tanriti kommen, denn immer wieder ertönen Signale aus dem Wald, jedes Mal ein wenig lauter. »Trag dein Schwert offen und steh gerade und stolz«, flüstert Hilda ihr zu. »Lass die Königin sehen, dass du eine echte Kriegerin bist.« Wieder die Hörner. Ein schneidender Wind kommt auf und alles verdunkelt sich. Drea hebt den Blick. Am Himmel brauen sich dunkle Wolken zusammen, türmen sich auf in beängstigender Geschwindigkeit und verschlingen das Sonnenlicht. Da kommt also das Unwetter. Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es sich kaum aussuchen können. Schließlich hören sie es. Das Marschieren schwerer Stiefel auf dem Waldboden, das Brechen von Ästen und das Knistern toter Blätter. Im Gleichschritt brechen sie zwischen den Bäumen hervor. Hunderte, vielleicht tausende Männer und Frauen, gekleidet in blitzendes Metall und Leder, ihre Köpfe allesamt blank rasiert und bemalt mit Mustern aus roter Farbe. Manche von ihnen tragen Masken aus Tierschädeln und in den Gürteln aller stecken schwere Äxte anstelle von Schwertern. Eine brutale Aura der Macht geht aus von dieser Armee. Eine Macht, die keinen Widerspruch duldet. Am Zaun kommen die Krieger zum Stehen, bilden eine breite Front links und rechts vom Tor. Es sind so viele, dass ein Großteil von ihnen vorerst im Wald bleiben muss und im Blättergewirr nur zu erahnen ist. Dann, als alle ihren Platz gefunden haben, schiebt sich eine Reiterin durch die Reihen. Als einzige ist sie zu Pferd unterwegs, thront auf dem Rücken eines muskulösen Rappen mit glänzendem Fell. Auch ihr Kopf ist kahl rasiert, doch bemalt nicht mit roter, sondern goldener Farbe. Die Muster sind filigran, erstaunlich ästhetisch und ziehen sich bis in ihr Gesicht hinein. Unter ihrem Hemd aus ineinander verschlungenen Silberketten zeichnet sich ein harter, durchtrainierter Körper ab. Sie ist wirklich eine außergewöhnliche Erscheinung. Ihr Alter lässt sich schwer schätzen, sie könnte 20, 40, aber auch 60 Jahre alt sein. Und noch nie hat Ray eine Person mit so dunkler Haut gesehen. Tatsächlich hat sie nicht gewusst, dass so etwas möglich ist. Auch Herricks Teint ist von einem wirklich dunklen Braun, aber er steht in keinem Vergleich zu dem von Annika, der Königin des Waldes. Mit einer eleganten Bewegung schwingt sie sich von ihrem Pferd und baut sich vor dem Tor auf, die Arme in die Seiten gestemmt. Ihre Körperhaltung und Ausstrahlung lassen keinen Zweifel. Sie ist die mächtigste Person in diesem Wald. Und die Kanroter haben sie verärgert. Ihr Blick wandert durch die Reihen der versammelten Kanroter, über den Zaun, die geflickten Stellen im Stacheldraht, die Hochhäuser und das Gewirr aus Drahtseilen zwischen ihnen. Ganz kurz bleibt der Andrea hängen, kaum merklich hebt sie die Augenbrauen. Doch der Augenblick dauert nur einen Wimpernschlag, dann wendet Annika sich dem Regenten zu. »Nico«, sagt sie mit einer erstaunlich lauten Stimme, »es ist lange her.« Der Regent tritt vor seine Wachen und steht jetzt direkt am Tor. Vorerst bleibt es geschlossen. Annika. Dafür, dass eine fremde Streitkraft vor seiner Tür steht, ist er verdammt ruhig. Ich sehe, du kommst in Begleitung. Wie hast du deine Armee so schnell hierher gebracht? Annika lächelt. O, Nico, mein alter Freund. Ihr Tonfall ist beinahe tadelnd. Das ist doch nicht meine Armee. Meine Armee ist einige Tagesmärsche entfernt, im Hauptlager, wo sie hingehört. Zum Glück habe ich ein paar Außenlager in der Nähe deines Territoriums, die auch eine Weile ohne ihre Besatzung auskommen. Sie zwinkert ihm zu. Aber das ist ja nichts Neues für dich. Noch immer scheint Nico unbeeindruckt. Doch wozu der Aufwand? Wozu das Risiko, mit so vielen Menschen durch den Wald zu wandern? Was ist aus dem Boten geworden, den du schicken wolltest? Den ich schicken wollte? Mit dieser Abmachung hatte ich nichts zu tun. Das war nur einer meiner Vertreter. Es war kein schlechter Gedanke, aber im Endeffekt dauert es alles zu lange. Ihre Augen blitzen drohend auf, aber das Lächeln bleibt an Ort und Stelle. Es geht hier um ein heiliges Gesetz, Nico, damit es nicht zu spaßen. Und dir rennt die Zeit davon, also lass uns diese Sache klären, hier und jetzt, bevor sie für immer zwischen uns steht. Wie stellst du dir das vor? Ich werde meine Tore öffnen und deine Streitkräfte hereinlassen, einfach so? Ohne jeglichen Schutz, im reinsten Vertrauen, dass uns nichts geschieht? Langsam schüttelt Annika den Kopf. Mein lieber Nico, Du scheinst der Annahme zu sein, dies hier sei ein diplomatischer Besuch. Jede Spur von Freundlichkeit, echt oder gespielt, verschwindet aus ihrem Gesicht. Lass mich eins klarstellen. Verweigerst du uns den Eintritt, beweist du mir damit, wie wenig Respekt du und dein Volk für die heiligen Gesetze haben. Stellst du dich gegen die heiligen Gesetze, stellst du dich gegen die Grundprinzipien unseres Bündnisses. Sie kommt noch näher ans Tor, greift mit beiden Händen nach dem Stacheldraht und umklammert ihn so fest, dass Blut zwischen ihren Fingern hervorquillt. Du brichst das Bündnis. Und wer es je wagt, das Bündnis zu brechen, ist ein Feind der Tanriti. Der Regent und die Regentin liefern sich ein Blickduell. Für Drea fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, aber wahrscheinlich vergehen nur ein paar Sekunden. Schließlich tritt Nico beiseite. »Öffnet das Tor!« ruft er. »Wir versammeln uns vor dem Regententurm.« Dann wendet er sich an Nate. »Und bring mir den Gefangenen.« Und damit sind wir auch mal wieder am Ende einer Folge angekommen. Das war nämlich das Ende von Kapitel 54. Ich hoffe, euch haben die beiden Kapitel, die es diese Woche zu hören gab, gefallen. Genau, und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Dann gibt es wieder zwei Kapitel zu hören. Wir kommen auch tatsächlich, wie man sich vielleicht denken kann, von dem Verlauf der Handlung und allem, tatsächlich dem Ende des Podcasts immer näher. Also so viele Folgen wird es gar nicht mehr geben. Ich habe das gerade mal nachgezählt. Es müssten noch 5 Folgen kommen und dann ist der Podcast tatsächlich auch vorbei, weil dann das Buch vorbei ist. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schade sogar, weil ich habe mich so daran gewöhnt, hier jede Woche eine Folge aufzunehmen. Genau, aber ich kann dazu natürlich auch sagen, das ist zwar das Ende von Teil 1 und das Ende des Podcasts erstmal, aber nicht das Ende von Imuna X, da es sich dabei ja um eine Reihe handelt. Genau. Ja, ich würde dann jetzt einmal Schluss machen und sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit den Kapiteln 55 und 56. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit, eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder. Bis bald!